Deutschlandfunk Interview.
Der 6. Januar 2021 hat sich eingefräst in das kollektive Gedächtnis der USA. Während die wütende Menschenmenge das Kapitol, den Sitz des Parlaments in Washington DC, stürmt, werden Kongressabgeordnete in Sicherheit gebracht, andere kauern auf der Empore und fürchten um ihr Leben. Ob oder welche Verantwortung Ex-Präsident Donald Trump für diesen Überfall trägt, das klärt derzeit ein Untersuchungsausschuss. Der Sturm aufs Kapitol gilt weltweit als Angriff auf Amerikas Demokratie und er hat in der amerikanischen Gesellschaft ein tiefes Trauma hinterlassen. Ich kann über das, was da vor einem Jahr auf dem Kapitolshügel in Washington geschehen ist, jetzt sprechen mit Jeffrey Kopstein. Er ist Politikwissenschaftler an der University of California in Irvine, das ist südöstlich von Los Angeles. Und er verbringt derzeit ein Studienjahr in der Hauptstadt. Guten Morgen nach Washington, Jeffrey Kopstein.
Guten Morgen, guten Abend.
Genau, bei Ihnen ist es später Abend in DC.
Ja.
Wir blicken zurück auf den Tag vor einem Jahr. Woran denken Sie zuerst? Welche Bilder, welche Geräusche kommen Ihnen zuerst in Erinnerung?
Ja, ich war am 6. Januar in Kalifornien damals und ich guckte ins Fernsehen und es war eine furchtbare Zeit, muss ich sagen. Ja, und ganz für mich überraschend. Ja, ich habe erwartet ein Demo, aber ein Angriff auf das Kapitol, das habe ich nie erwartet.
War das ein Putsch, was da geschehen ist?
Ja, halbwegs Putsch, halbwegs Pogrom, ein Karneval. Das war sehr merkwürdig und ich glaube, es gab mehrere Motive unter den Demonstranten.
Nennen Sie uns die gerne.
Die amerikanische Gesellschaft hatte sich nach 2016 zunehmend polarisiert. Die sogenannte Unite the Right-Demonstration in Charlottesville im Jahr 2017, bei der ein Gegendemonstrant getötet wurde, zeigte das Potenzial rechtsextremer Gewalt. Aber die meisten Bürger waren nicht darauf vorbereitet, heftiger Sturm auf das Kapitol. Das ist sicher.
Das heißt, es gab also Voranzeichen. Hätten Politiker, Politikerinnen, Sicherheitsbehörden, die amerikanische Öffentlichkeit, hätten alle zusammen diesen Gewaltausbruch, das, was sich da entladen hat in Washington heute vor einem Jahr, vorhersehen können? Gab es da Anzeichen?
Ja, ist schwer zu sagen. Ja, im Nachhinein können wir sagen, dass dies ein schwerwiegendes Versagen an der Geheimdienste und der Polizei war. Aber wer hätte gedacht, dass die Exekutive einen physischen Angriff auf die Legislative führen würde? Ehemalige Verteidigungsminister hatten in der Washington Post vor einem Putsch gewarnt. Und wir wissen heute, dass sich auch der Militärchef darüber Sorgen machten. Aber der riesige Angriff auf das Gebäude selbst würde in den Wochen vor dem 6. Januar nicht wirklich diskutiert.
Es heißt nun auch im Nachhinein, merken wir es alle, dass dieser Sturm auf das Kapitol eines der internationalen Ereignisse war, das vielleicht so sehr in Bild und Ton festgehalten ist durch den Vormarsch der sozialen Medien wie noch nie ein anderes Ereignis vorher. Im Nachhinein betrachtet, welche Rolle spielten die Medien, auch die journalistischen, die Nachrichtenmedien an diesem Tag?
Ja, das ist eine wirklich wichtige Frage. Die rechten Medien eskalierten die Spannung, meiner Meinung nach, indem sie so taten, als seien die Vorwürfe des Wahlbetruges berechtigt. Fox News, Newsmax und andere rechtsextreme Sender, wenn ich so sagen darf, Hannah Arendt hat einmal gesagt, dass Bürger, die nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, ein guter Rohstoff für autoritäre Herrschaft sind. Die rechten Medien in den Vereinigten Staaten bereiteten Trumps treueste Gefolgsleute darauf vor, zu glauben, dass die Wahlen gestohlen wurden. Ja, so, sie tragen eine Verantwortung davor.
Sie zitieren Hannah Arendt und bleiben wir noch einen Moment bei den Medien. Das Land ist ja auch ein Jahr danach gespaltener denn je. Inwieweit liegt es auch an der völlig gespaltenen Medienlandschaft in den USA, dass diese Spaltung im Volk, in der Bevölkerung so tief verankert ist nach wie vor?
Ja, 70% der republikanischen Wähler in den USA glauben, dass dieser demokratische Wahlsieg, das war ein gestohlener Wahlsieg. Und wie wir das korrigieren können, ich bin nicht so sicher. Ich habe Ideen, aber ich weiß nicht. Genau.
Diese 70%, die Sie gerade zitieren, diese mehr von der großen Lüge, the big lie. Welche Konsequenzen hat denn diese Idee von der großen Lüge für die kommenden Wahlen, die jetzt anstehen? Wir haben Zwischenwahlen, die Midterm-Wahlen, wir haben die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024. Worauf müssen wir uns da vorbereiten?
Ja, es muss wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht gemacht werden, um das zu korrigieren. Am wichtigsten ist, dass die republikanischen Leaders, die Führer, ihren Wählern sagen müssen, dass sie die Wahl verloren haben, aber in Zukunft eine Chance haben zu gewinnen. In der demokratischen Politik geht es darum, Verluste zu akzeptieren und zu verstehen und dass es möglich ist, an einem anderen Tag zu leben und zu kämpfen. Leider gerät die Republican Party zunehmend in die Hände von Donald Trump, die Eintrittskarte für seine Zustimmung, für seine Unterstützung, ist die Unterstützung der Idee der Big Lie, der großen Lüge. Und Sie haben gefragt, was die Konsequenzen für die kommenden Wahlen. Wir stehen vor einer großen Gefahr. Es scheint, dass sich die Republican Party zunehmend in Richtung Autoritarismus bewegt und Pläne für eine Minderheitsherrschaft entwickeln.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, Herr Kopstein. Sie sagen ja auf der anderen Seite, es gibt auch einen Teil bei den Republikanern, die im Grunde für Aufklärung sorgen müssten. Was ist Ihre Prognose? Welcher Teil der Republikaner wird sich da durchsetzen? Eine kluge Minderheit oder eine Mehrheit, die weiterhin auf Ressentiment setzt?
Schwer zu sagen. Trump und seine Anhänger sind damit beschäftigt, die Probleme mit ihrem Plan nach der Wahl 2020 illegal an der Macht zu bleiben, zu lösen. Vor allem tun sie dies, indem sie Gesetze auf Landesebene verabschieden, damit Landesparlamente lokale Wahlkommissionen überstimmen können. Die Gefahr besteht darin, dass der Putsch im Jahr 2024 zumindest vordergründig legal erscheinen wird. Aber wenn das verschlägt, können sie noch einmal der rechten Gewalt zuwenden. Und bei der tiefen Spaltung des Landes könnte das auch gelingen.
Nun gibt es ja einen Untersuchungsausschuss in Washington im Parlament, der sich um Aufklärung bemüht. Sehen Sie da, dass das gelingen kann durch die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses?
Ja, vielleicht, aber jede Entscheidung dieses Ausschusses, das bedeutet, dass Trump und seine Anhänger und dass sie irgendwie im Knast kommen. Ja, das ist ein langer Prozess und wir sagen auf Englisch, I'm not holding my breath. Das heißt, ich rechne nicht damit. Vielleicht, das ist eine Frage der Publizität und das ist sehr wichtig, dass die Wahrheit herauskommt. Aber ob es Konsequenzen gezogen wird, das weiß ich nicht.
Glauben Sie, dass Donald Trump bei den nächsten Präsidentschaftswahlen noch einmal antreten wird?
Ich glaube schon. Die Republikaner stehen vor einem Dilemma. Obwohl die meisten republikanischen Politiker wahrscheinlich gerne mit der Trump-Ära fertig wären und nie wieder von Trump hören würden, wissen sie, dass sie ohne die 30% der harten Trump-Anhänger keine Wahl gewinnen können. Sie müssen sich entscheiden, ob sie Leaders, Führer einer autoritären Partei sein wollen, die nur auf der Grundlage einer Minderheit von Wählern regiert. Und das ist eine große Frage, ob Trump noch einmal für Präsident kandidieren wird.
Wir werden darüber weiter berichten. Dank an Jeffrey Kopstein, Politikwissenschaftler an der University of California in Irvine. Wir haben ihn live in Washington erreicht. Schönen Dank und Gruß in die USA.
Danke.